Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Erinnerungen an Gespräche mit meinen Eltern. Mein Vater hatte die Angewohnheit, sehr gerne und sehr, sehr viel zu erzählen. Und dabei hat er nie irgendwelche Geschichten ausgelassen, die so mich von einer etwas heiteren Seite gezeigt haben, um irgendwie den Freundeskreis ein bisschen aufzuheitern. Und das hat er öfter gemacht, sodass ich das alles so ein bisschen bewahren ließ. Der nächste Punkt ist der, dass ich eigentlich die Stadt nie verlassen hatte und irgendwie immer wieder, auch wenn schon längst verzogen, an den Städten meiner Kindheit vorbeikam und dadurch immer wieder auch irgendwelche Erinnerungen auffrischte, quasi im Vorbeigehen.
Sie haben mal gesagt, dass Sie diese Zeit vor dem Vergessen bewahren möchten. Was hat diese Zeit ausgemacht? Wie war das Lebensgefühl in dieser Zeit im Kollwitz-Kiez?
Also ich glaube, das Wichtigste überhaupt war, sind diese so etwa 15 Jahre, die wir hatten, wo in dieser Stadt zwei politische Systeme nebeneinander lagen. Es gab keine Grenze, also jetzt jedenfalls keine spürbare, keinen Schlagbaum zwischen Ost- und West-Berlin. Man wechselte einfach nur die Straßenseite und war im anderen System angekommen. Allerdings patrouillierten auf dem Stück dazwischen dann also doch Volkspolizisten, nicht gering an Zahl, und nahmen einen bei Verdacht, zu dicker Mantel, zu dicke Tasche, schon mal beiseite, und das konnte dann auch schlimm enden. Und das war das eine. Und das andere war, ich glaube, dass sich in den 50er Jahren überhaupt sehr, sehr wenig nur verändert hat. Und die Zeit danach war eine so tiefe Zäsur dann, Anfang, Mitte der 60er Jahre, sodass ich also das Gefühl hatte, diese Zeit war so einzigartig, dass man versuchen muss, so detailreich, so anschaulich, so lebendig wie möglich und auch noch dazu so amüsant wie möglich zu schildern. Und das habe ich versucht. Die Entscheidung, ob es gelungen ist, liegt natürlich dann beim Leser.
Und Sie schreiben über Ihre Kindheit. Gab es als Kind schon ein, ja, sagen wir, ostdeutsches Bewusstsein, ein Bewusstsein für diese Trennung? Sie haben gerade diese Kontrollen angesprochen, aber wie hat das ein Kind wahrgenommen?
Also es gab schon in Berlin, also in Ost-Berlin oder in West-Berlin, die Wahrnehmung, dass man auf der anderen, in der jeweils anderen Hälfte der Stadt lebte. Das hat man schon registriert. Aber es war nichts Trennendes. Es war jetzt nicht etwas, was irgendwie ein irgendwie einstufte oder in der Hierarchie irgendwie anders verortete. Das war dann eben einfach so, der eine wohnte in Spandau oder Neukölln, das war dann eben West-Berlin, und der andere in Treptow oder Prenzlauer Berg, das war Ost-Berlin. Und die einen hatten Westgeld, das war sicherlich bekömmlicher, und die anderen hatten Ostgeld, das war sicherlich etwas schwieriger. Die einen hatten volle Geschäfte und die anderen hatten dürftig bestückte Geschäfte. Die einen konnten auf der Straße sich sonst was erzählen und die anderen mussten immer so ein bisschen darauf achten, wer ist denn der Dritte, der jetzt hier neben uns steht? Kann ich das jetzt so erzählen oder kann ich das nicht erzählen? Also man war immer ein bisschen bedacht oder vorsichtig. Was für uns Kinder weniger galt, Kinder sind anarchischer, und zwar das arschegal, wer da neben uns stand. Wir haben das einfach rausgehauen. Wenn zum Beispiel, da gab es, um so eine Episode zu erzählen, in Berlin gab es damals ein Frontstadt-Kabarett, das waren die Insulaner. Und das hat man, also das war eine Kultsendung, die hatten eine Einschaltquote, die war etwa so hoch wie die Wahlergebnisse in der DDR. Die lagen so bei 99%, diese Einschaltquote. Und wer am nächsten Tag in der Hofpause das nicht gesehen hat und nicht mit irgendeinem Sketch aus dieser Sendung nochmal aufbereiten konnte, der konnte sich erstmal gleich verpfeifen. Ne? Also wir waren da schon offener und direkter.
Und wurde bei Ihnen zu Hause, wurde da über Politik gesprochen? Haben das Ihre Eltern in den eigenen vier Wänden zum Thema gemacht, auch mit Ihnen als Kind?
Ja, immer. Also bei uns, solche Gespräche fanden am Küchentisch statt. Das waren immer offene Gespräche. Das heißt, also meine Eltern haben sich unterhalten und ich saß dabei. Ne? Also gefragt wurde ich nur nicht, weil ich von Walter Ulbricht halte oder von Konrad Adenauer. Das haben sie selber entschieden. Aber als ich so, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9 Jahre alt war, habe ich schon zugehört. Und wahrscheinlich ab 10 dann auch eine Meinung gehabt. Aber es waren immer sehr offene Gespräche. Aber sie endeten häufig dann mit der Bemerkung, dass du das aber nicht draußen erzählst. Ja? Oder noch lustiger, meine Mutter, wenn, so die ersten zwei Schuljahre, wenn ich von ihr zur Schule geschickt wurde, dann hat sie erstmal kontrolliert, ob die Mappe ordentlich gepackt ist, alle Bücher für den Tag, also auch dabei ist. Und wenn ich gerade mal die erste Stufe erreicht hatte, dann rief sie mir noch hinterher und sagt, was sie hören wollen.
Ja, das erste einschneidende Erlebnis, sagten Sie, war der
17. Juni.
Ja. Ja. Vielleicht geben Sie uns einen ersten Leseeindruck.
Also da muss ich noch dazu sagen, 17. Juni, da war ich so kurz davor, 6 zu werden. Das ist für Erinnerungen ist das sehr früh. Und trotzdem war das ein so einschneidendes Erlebnis für mich, das hat sich bei mir richtig ins Gehirn gebrannt. Diese Tage im Juni waren so deutlich anders, dass ich sie eigentlich nie richtig vergessen konnte. Und jetzt fange ich einfach mal an, das zu lesen. Das ist etwas umständlich. Der 17. Juni, der Tag, der als Arbeiter- und Volksaufstand in die Geschichte eingehen sollte, begann bei uns zu Hause schon am 16., einem Dienstag, sonnig, wie ich meine. Der frühe Vormittag verlief noch völlig normal. Möglich, dass meine Mutter öfter Radio hörte, die Nachrichten vom Rias. Doch dann passierte etwas Ungewöhnliches. Mein Vater kam schon gegen 10 von der Arbeit zurück. Aufgeregt stellte er sein Rad in den Korridor ab, drückte meiner Mutter seine Arbeitstasche in die Hand und rief beim Rausgehen, wir streiken. Ich weiß nicht, wann ich zurück bin. Weg war er. Und wir standen da, mit Herzklopfen. Streiken? Wieder was Neues für mich. Meine Mutter hat es mir bestimmt fix erklärt. Doch Streik war selbst für viele Bauarbeiter, die zur gleichen Stunde durch die damalige Stalinallee demonstrierten, neu. Sie mussten es dann auch wagen. Sie hatten einfach die Schnauze voll. Zwar gelobte die Regierung Besserung und hob einige restriktive Maßnahmen auf, doch ausgerechnet die gehasste Normerhöhung hielt sie aufrecht. Die Wut kochte über. Nichts konnte die Protestler mehr stoppen. Generalstreik morgen. Das war dann der berühmte 17. Mein Vater brach auf, als ich noch schlief. Und meine Mutter machte uns beiden das Frühstück wie abwesend, voller Sorge. Vielleicht, um sich zu beruhigen, spielte sie Normalität. Ich durfte auf die Straße. Und bald ging sie mit mir einkaufen, in die Oderberger, zu Lederle, der Lieblingsfleischerei der ganzen Gegend. Drin bediente die Chefin mit ihren stets freundlich lächelnden Töchtern, alle in weißer Kittelschürze und weißen Häubchen. Draußen war das Ende der Schlange. Und ich. Gedränge machte keinen Spaß. Kurz darauf zog ein Marschblock mit FDJlern vorbei in Richtung Grenze. Unerschrocken, im Blauhemd. Laut ein Lied durch die Straße schmetternd. Auf, zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Ob sie auch dazu geboren waren, in die Bernauer einzumarschieren, konnte ich nicht erkennen. Sie wollten Farbe bekennen. Wohl ein vergebliches Manöver in den Arbeiterquartieren. Die Frauen in der Warteschlange schüttelten nur die Köpfe. Später wurde erzählt, dass ein paar FDJler, die sich an der Gertrauden- oder Mühlendammbrücke tollkühn den Demonstrationszügen in den Weg stellen wollten, von den Arbeitern in die Spree geworfen worden waren. Zu Hause wurden die Nachrichten ernster. Der Rias berichtete von T-34-Panzern, die aufgefahren waren, von Straßenbarrieren, brennenden Gebäuden, Gewehrschüssen, fliehenden Demonstranten, Toten. Gebannt lauschten meine Mutter und ich den Stimmen der Reporter und Augenzeugen. Es war schmerzlich, unheilvoll. Um die Mittagszeit wurde im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Alle Menschenansammlungen über 3 Personen wurden verboten. Ein Ausgehverbot zwischen 9 Uhr abends bis 3 Uhr morgens verfügt und bei Verstößen mit Kriegsgesetzen gedroht. Das sendete der DDR-Rundfunk pausenlos. Uns war bange. Wann kommt Papa? Er kam am frühen Abend und er zitterte vor Erregung. Sowas hatte ich bei ihm noch nie gesehen. Die Angst kroch wieder in mir hoch. Am Küchentisch erzählte er dann. Lange. Leider entsinne ich mich nur an 2 Sätze. Ich kenne einen Toten und die Russen haben nicht geschossen. Andern Tags hörte ich das auch von einigen Hofkindern, deren Väter gleichfalls, vor allem die kasernierten Volkspolizisten, als Schützen nannten. Das war für uns schon wichtig. Denn seit dem frühen Morgen des 18. Juni standen Soldaten der Roten Armee vor unserer Hauseingangstür, vor allen Haustüren unseres Viertels. Der Ausnahmezustand war aufmarschiert. Im Haus verbreitete sich diese Kunde in wenigen Minuten, wie immer von Fenster zu Fenster. Draußen steht ein Russenposten. Dürfen wir jetzt nicht mehr raus? Doch, aber wir müssen ihm den Ausweis zeigen. Kurz darauf verließen meine Mutter und ich die Wohnung. öffneten die große rotbraune Haustür und da stand er, der Rotarmist, in aschbraunem Drillig, Käppi auf dem Kopf und Kalaschnikow auf dem Rücken. So sahen sie alle aus, die in den nächsten Wochen den Kontrollposten vor der 66 bezogen. Junge Burschen, kein Wort Deutsch, kein Lächeln, bemüht forsch und doch verlegen, unsicher. Sie wurden vor unsere Häuser kommandiert, um die drohende Konterrevolution abzuwehren. Und nun trafen sie, frühmorgens auf niedergedrückte Familienväter, später am Tag auf besorgte Mütter, die mit ihren Kindern und Einkaufstaschen loszogen. Passport, schnell zeigte meine Mutter ihren Ausweis. Wir waren ja vorgewarnt. Der Soldat blätterte darin, musterte uns, nickte und machte einen Schritt zur Seite. Dann bekamen wir einen Schreck. Wir standen in einer anderen Welt. Der vertraute Kollwitzplatz hatte sich über Nacht verwandelt in ein Feldlager einer sowjetischen Einheit. Soldaten stapften zwischen den aufgebauten Zelten umher, Gulaschkanonen qualmten, russische Kommandos flogen hin und her, der ganze Platz abgesperrt. Überall standen Militärfahrzeuge, in der Kollwitz, in der Knark. Das gleiche Bild in der Wörter, durch die wir hasteten, um kurz eine befreundete Familie an der Ecke Schönhauser zu besuchen. Den ganzen Weg säumten Armeelaster, Kübelwagen, Anhänger. In der Luft hing beißender Dieselgestank, gespenstisch. Andere Parkanlagen und Plätze traf es ähnlich. Zeltlager, Fahrzeugkolonnen. Wir Kinder redeten darüber zwar wie unsere Eltern, meist schlecht, und waren doch recht unbekümmert. Schon aufregend, das alles.
Ja, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Vielleicht noch hin zu den Grenzen. Erstmal, was war für Kinder das Reizvolle an West-Berlin? Was gab es für Gründe, um überhaupt nach West-Berlin zu gehen als Kind? Was wurde da angeboten, was es in Ost-Berlin nicht gab?
Also alles das, wonach sich unser Herz zerriss. Also das geht los mit Mickey-Maus-Heften, Fix- und Foxy-Heften. Also als wir noch kleiner waren, später waren es dann Jerry-Cotton-Hefte oder Edgar Welles-Romane. Das waren Knallplättchen-Pistolen oder Wasserpistolen, Panzer, Funkwagen, also das ganze Arsenal, was man so in Spielzeugläden im Schaufenster sah, wo man davor stand und davon träumte, dass man das eine oder andere Stück doch gerne hätte davon. Bloß, wenn man in Ost-Berlin war, dann hatte man nicht die passende Währung und das war dann schon ein bisschen schwieriger oder etwas langwieriger der Weg, um sich das Geld zusammenzusparen, um, weiß ich, sich mal so eine Knallplättchenpistole kaufen zu können. Also der Reiz war vor allen Dingen sicherlich erstens das Verbotene, aber zweitens natürlich, dass es genau diese Dinge dort gab, die es eben bei uns nicht gab. Als die DDR, glaube ich, so Mitte der 50er Jahre sich dann auch entschloss, NVA-Soldaten als kleine Spielzeugfiguren in die Spielzeugläden zu stellen, da hatten die zu Anfang nichts weiter als stramm gestanden. Also die hatten wieder ein Gewehr in der Hand, was für Kinder oder für Jungs sehr wichtig ist, dass da ein bisschen geschossen wird, sondern die haben einfach nur stramm gestanden und das fanden wir so fürchterlich langweilig, dass wir, glaube ich, es gab bei uns Freunden, gab es keinen einzigen NVA-Soldaten. War nicht eine politische Entscheidung, muss ich gleich dazu sagen.
Und wie genau darf man sich die Grenze vorstellen zu dieser Zeit?
Man hat sie eigentlich bis auf Kontrollposten überhaupt nicht wahrgenommen. Es war wirklich wie ein Spaziergang von einer Straßenseite zur anderen Straßenseite. In der S-Bahn hat man sie noch weniger wahrgenommen oder in der U-Bahn. Man ist eingestiegen und ist unmerklich über die Grenze gefahren. Nur der letzte Bahnsteig in Ost-Berlin und dann wiederum, wenn man in die Gegenrichtung fuhr, der erste Bahnsteig dann in Ost-Berlin, das war dann der, wo kontrolliert wurde. Da wurde darauf geachtet, dass also nicht irgendwie verbotene Dinge in die DDR oder nach Ost-Berlin eingeführt wurden. Da wurden dann Zugkontrollen gemacht. Aber nicht jetzt, da wurde der Zug nicht extra irgendwie länger angehalten, sondern das mussten die dann hinkriegen während des normalen Halts. Die hasteten dann dementsprechend durch die Abteile und guckten schnell, wo hier irgendwie was Verdächtiges ist.
Okay, vielleicht kommen wir damit zu der zweiten Lesestelle.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass meine Mutter und damals Mitte der 50er Jahre in West-Berlin bei einer alten Dame, die sie schon seit den 30er Jahren kannte, ihr den Haushalt gemacht hat und die ist zweimal in der Woche nach West-Berlin gefahren. Und da mein Vater nicht wollte, dass ich während dieser Zeit unkontrolliert dann zu Hause bin, musste ich hier immer nachfahren. was aber den Vorteil hatte, dass ich dann also wenige Tage später in West-Berlin eine zweite Clique hatte von Kindern. Und zu denen war ich dann unterwegs nach der Schule. In die Richtung, in die ich fahren musste, war nur noch eine Station im Osten, Schönhauser Allee. Danach rollte die S-Bahn unmerklich über die Grenze nach West-Berlin. Doch die letzte Station konnte gefährlich werden. Einmal erwischte es mich, sogar schon auf dem Bahnsteig der Prenzlauer. Ich dachte wahrscheinlich, oh, gleich bin ich drüben und wurde unvorsichtig. Noch bevor die Bahn kam, hatte ich ein Fix- und Foxy-Heft aus der Schultasche gekramt und zu lesen begonnen. Ha, was haben wir denn da? Zeig mal her. Ein Volkspolizist aus heiterem Himmel. Mist. Ah ja, Schundliteratur. Wir machen es kurz. Dein Name, deine Schule. Schon zückte er aus seiner schwarzen Meldetasche einen Bleistift. Was nun? Abhauen hatte keinen Sinn. Da kam mir eine verwegene Idee. Ludwig Uhland mit H. 10. Grundschule. Der Wachtmeister notierte alles auf der Rückseite des Schmökers, diensteifrig und ahnungslos. Dann steckte er das Bilderheft in seine Ledertasche und sagte streng, deine Schule wird informiert. Als ich etwas beklommen im Zug stand, hatte ich nur eine Sorge. Hoffentlich suchen sie nicht, denn nichts stimmte. Ich ging in die 13. Grundschule und Ludwig Uhland, der Name, der mir in höchster Not einfiel, stammte aus der letzten Deutschstunde. Wir hatten gerade sein Gedicht Einkehr durchgenommen. Nach ein paar Tagen konnte ich die Sache abhaken. Nochmal gut gegangen. Der Vorfall war aber nichts im Vergleich zu den vielen kleinen Dramen, die ich etliche Male nur eine Station weiter beobachten konnte. Kaum war der Zug im Bahnhof Schönhauser Allee eingefahren, durchstreiften schon Polizisten die Abteile. Hatten sie einen Fahrgast mit zu großer Tasche, zu großem Mantel oder zu großer Angst entdeckt, zeigten sie streng in seine Richtung. Mitkommen, alles mitnehmen. Tief betrübt folgten die Leute dem voranmarschierenden Kontrollmann in eine Baracke, die sich am Ende des Bahnsteigs unter der Fußgängerbrücke der Greifenhagener Straße befand. Solche grauen Baracken warteten im Osten auf allen Grenzbahnhöfen. Wenn es schlimm kam, landete der abgeführte Abteilnachbar, der einem eben noch unsicher zulächelte, in der U-Haft als Schieber. Manche Zugkontrollen nahmen einen anderen Verlauf. Wem gehört diese Tasche? Der Polizist deutete auf eine prall gefüllte Aktentasche, die oben in der Gepäckablage abgestellt worden war. Keiner meldete sich. Einer schaute aus dem Fenster, ein anderer las demonstrativ in einer DDR-Zeitung, wieder ein anderer spitzte den Mund und pfiff leise vor sich hin. Der Ton wurde schneidender. Noch einmal, wem gehört diese Tasche? Die Szene änderte sich nicht. Wütend griff der Uniformierte nach dem scheinbar herrenlosen Gepäckstück. Beschlagnahmt. Eilig sprang er aus dem Wagen, die Türen schlossen sich und die S-Bahn fuhr ab, nach Gesundbrunn. Kurz darauf konnte man einem erblassten Fahrgast ein stilles Scheiße, Scheiße, Scheiße von den Lippen ablesen. Seine Tasche, in der sich aller Voraussicht nach kein persönlicher Hinweis befand, war ja los. Aber auch ein bedrohliches Problem. Solche und ähnliche Situationen spielten sich täglich in großer Zahl ab. Die Regale in den Baracken müssen am Abend gut gefüllt gewesen sein. Die Berliner Schnauze hatte für die Kontrolleure schnell einen Namen. S-Bahn-Räuber.
Ja, vielen Dank. Nun war es ja so, dass zu dieser Zeit viele schon Ost-Berlin, es wurden natürlich von Jahr zu Jahr mehr, aber viele verließen Ost-Berlin, verließen Ostdeutschland Richtung Westen. War das in Ihrer Familie Thema? Gab es da Überlegungen?
Ja, also immer wieder. Meine Eltern hatten sogar mit dem Gedanken gespielt, nach Australien auszuwandern, denn Australien war damals so ein Sehnsuchtsland, überhaupt der Deutschen, nicht nur der Ostdeutschen. Das hat sich dann aber zerschlagen und meine Eltern hatten auch 1961 noch im Kopf zumindest erstmal geplant, nach Westdeutschland zu gehen. Wir waren die einzige Familie aus unserem aus unserer großen Familie, die im Osten in der DDR wohnten. Alle anderen wohnten in Westdeutschland. Und schon von daher lag es dann eigentlich nahe, dass man irgendwie zueinander zog. Dann kam allerdings die Mauer dazwischen und wir blieben. Aber ein Thema war das. Aber das war ein Thema, was man also unbedingt nur zu Hause besprochen hat. Und manchmal nicht mal im Beisein der Kinder. Das war einfach viel zu gefährlich, darüber zu reden. Also so Gespräche auf der Straße. Und Sie, haben Sie schon, wollen Sie auch abhauen? Und dann die Antwort, ach na, wissen Sie, Frau Schröder, wir überlegen noch. So Gespräche, die waren also undenkbar. Also das war, denn seit Ende der 50er Jahre war Republikflucht ein strafbewehrter Tatbestand und In Berlin war das immer noch leicht natürlich, aus der DDR zum Beispiel, aus Leipzig oder weiß ich Dresden oder Rostock in den Westen zu kommen, war es ungleich schwerer. Jedenfalls bis zum 13. August war das für uns keine Schwierigkeit, aber es war sozusagen ein ständiges Thema, klar. Man hatte ja auch immer wieder irgendwelche Freunde oder Bekannte oder irgendwelche Geschäfte oder Ärzte, Arztpraxen, die geschlossen wurden, also Abgänge gab es immer wieder.
Ich möchte nicht allzu viel vorwegnehmen, nur so viel, dass Ihre Kindheit endet vor Ihrem 14. Geburtstag, zum einen mit dem Mauerbau tatsächlich und mit dem ersten Kuss. Und das ist das Schöne, was dieses Buch ausmacht, diese Kindheitserfahrung, die zusammentreffen mit der großen Politik. Und das so schön beschrieben, ein Zitat, das ich Ihnen gerne nicht vorenthalten möchte, und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurde geschrieben, Kollwitz 66 ist ein leises, ein unaufdringliches Buch und ganz gewiss eines der zauberhaftesten der Saison. Es gibt Stimmen zu dem Buch, die sagen, Dieter Krause bringt einem die Kindheit zurück, egal ob Ost oder West. Und ich bin nun später geboren und muss sagen, ich möchte Ihnen das Buch wirklich herzlich empfehlen, ob es die Kindheit zurückbringt, ob es einen Einblick in eine andere Kindheit gibt. Ja, ich lege Ihnen die Lektüre sehr ans Herz und bedanke mich bei Ihnen, Dieter Krause.
Ja, meins ist...
Eineinhalb Minuten fertig. Du
naja,
liest.
Das weiß man ja nicht. Was denn noch für Schmäh einfällt. Doch, der Kasperl, der witzelt schon ein bisschen.
Natürlich. Früher, beim Anfang hat er immer gesagt, ja, das ist ja auch so nett, dass Sie immer einen Vornamen vorne mit dazu schreiben.
Ah, also vielleicht schon. Aber was war denn das jetzt da mit den Bienen?
Mit den Bienen?
Ah, da hast du gerade geredet, da war eine mit so, in so einer Bienenzüchterin sehr seltsam. War das. Heißt dann, die Blue erscheint im Residenzverlag?
Immer schon, ja.
Oh weh. Na, das, die, mit der habe ich so meine Probleme, muss ich sagen.
Ja. Nie irgendwie weiter beschäftigt mit ihr.
Aber gesteckt voll was. Jetzt weiß ich, wie wir Frauen kennen. Sie kennen sich. Muss man immer wissen, weil... Das ist so stark zugeschraubt, oder? So ist es super, oder? Dann brauche ich nicht hingreifen. Tö. Der Miesig, und gleich ist er wieder weg. Und dann soll man seine Bücher lesen. Ich glaube, es können die Lippen lesen da.
Vielleicht sind die Dinger schon eingeschaltet.
Achso, ja, ja, so wie beim... Wer war das? Der Bob Dole, der dann gesagt hat zu einem zum Leibwächter, der da, das ist ein Arschloch da. Und das Headset war an.
Oh Gott.
Das kann alles sein.
Das sind so Momente.
Momente des Grauens. Oh. 28.
2 Minuten haben wir noch.
Ich schalte das jetzt aus. Schon?
Guten Nachmittag, schön, dass wir Sie hier bei uns haben. Ich darf Ihnen den Autor Daniel Visser vorstellen und seinen Roman Löwen in der Einöde. Buch sehen Sie hier, Autor sehen Sie hier, gekleidet passend zu den wunderschönen Wänden hier.
Dankeschön.
Mein Name ist Anna Jung, ich bin vom Jung und Jung Verlag. Wir sind... nicht Daniels erster Verlag, aber das ist sein erstes Buch bei uns und ich hoffe, es folgen noch viele weitere. Wie gestern schon der Moderator gesagt hat, er war eigentlich ein bisschen böse auf dich, weil das Buch schon zu Ende war. Man möchte, dass es weitergeht und das möchte ich auch. Daniel Visser ist 1971 in Klagenfurt geboren. Er schreibt mehr oder weniger schon sein ganzes Leben lang parallel. Macht er Musik auch eigentlich fast schon sein ganzes Leben lang, das halbe zumindest, mit dem ersten Wiener Heimorgelorchester, kann ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Und das, was er macht, wenn er...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.